und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar ist das der liebe Jürgen. Jürgen hat oder betreibt den Blog Womoblog zusammen mit seiner Frau Nadja seit 2012, ist Wertpapierspezialist und beschäftigt sich mit Trends im Campingsektor. Er hat 30 Jahre Mobil- oder Wohnmobil-Erfahrung und hat Vanlife schon gemacht, als das Wort noch gar nicht erfunden war. Und jetzt treffen wir ihn gerade in seinem Mobile Office an. Herzlich willkommen bei uns, lieber Jürgen.
Hallo Dilo. Hallo Mogi.
Genau. Mogi und ich sind hier am Start und wir quatschen heute mal so ein bisschen über verschiedene Themen. Wo geht es hin mit dem Sektor? Was ist mit dem, wie sieht es aus mit der Campingbranche? Was passiert jetzt gerade mit Corona? Wie geht es weiter? Darüber quatschen wir heute. Vielleicht fangen wir aber vorher nochmal kurz ein bisschen privat an und hören nochmal so ein bisschen raus, was und womit du dich da beschäftigst. Ich habe gerade erwähnt, Womoblog. Wie ist der entstanden? Wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt? Und du betreibst jetzt mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, der auch so über 10.000 Abonnenten hat und erfolgreiche Videos zu verschiedenen Themen bringt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das entstanden?
Wie immer aus einer Bierlaune heraus. Also ich habe schon sehr, sehr früh Internet und Internetseiten gemacht. Also da war das Internet noch in den Kinderschuhen. Da hatten wir mal eine Seite, die war zu der damaligen Zeit in Deutschland ein ganz großes Ding. Psionwelt hieß das Ding, gibt's glaube ich sogar immer noch. Und das ist immer so ein bisschen hängen geblieben. Da hatte ich auch eine eigene Kolumne. Und als wir 2012 mit unserem Wohnwagen, wir hatten eine Zeit lang einen Wohnwagen gefahren wegen unserer Kinder, weil wir einfach der Meinung waren, es ist besser stationär zu sein für ein paar Wochen, als ständig rumzureisen. Als wir mit diesem Wohnwagen im Tunnel in Österreich einen geplatzten Reifen hatten, Autobahntunnel mit Gegenverkehr, war sehr lustig, nachts um 12, exakt um 12, zwei große Laster kommen mir entgegen und der Platz der linke Reifen am Wohnwagen. Ich habe das Ding zum Stehen gebracht, es ist uns nichts passiert, der Tunnel gehörte die Nacht lang uns. War so, dass wir heimgekommen sind, haben gesagt, okay, das ist einfach ein Zeichen, irgendwas muss sich jetzt ändern im Leben und wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Wollen wir jetzt fliegen? Wollen wir jetzt weiter Camping machen? Und wir hatten ja vorher schon einen Van, den hatten wir damals selber ausgebaut, 1990. So kamen wir dann zum Wohnmobil wieder. Und einhergehend damit habe ich im Oktober 2012 Womoblog ins Leben gerufen. Und ja, dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Nadja, das vergesse ich nie, eröffnete damals mit den Worten, wer will das denn lesen? Das mittlerweile genau. 3,5 Millionen Besucher. Also offenbar lesen es ein paar.
Ja, hat auf jeden Fall funktioniert, ne? Die Bierlaune. Ja, also wirklich, wirklich spannend, wie man immer dazukommt, ne? Es ist so manchmal so kleine Situation, war schon eine größere Situation, dass der Tunnel euch gehört hat. Kein schöner Platz zum Sein natürlich und wo so eine Situation passieren kann. Aber letztendlich hat es euch ja zum Umdenken angeregt und das ist natürlich das Schöne. Und 2012 ist ja auch schon eine Weile her. Jetzt sind wir im Jahr 2020, sind 8 Jahre. Da habt ihr euch auf jeden Fall gut gemausert, sage ich mal. Also die Leute wollen es lesen, hat man ja gerade gehört bei euch. Wie läuft das denn? Könnt ihr euch über den Blog finanzieren oder ist das wirklich eigentlich ein Spaßprojekt, was ihr nebenbei immer noch laufen lasst oder wie hat sich das entwickelt?
Nein, also Spaßprojekt ist es ganz sicher nicht. Es ist, oh Gott, Nadja sagt immer, mein Tag hat mehr als 24 Stunden. Das ist auch so ein bisschen. Ich frage mich manchmal, was hat gestern einer zu mir gesagt? 24 Stunden und 8 Stunden für den Schlaf, ne? Also,
das wäre super.
Von daher, nein, es ist kein Spaßprojekt, ganz sicher nicht. Es ist auch so, dass ich wirklich eine Botschaft immer wieder habe, die ich rüberbringen will und auch mal sagen will, Leute, so geht's oder so geht's auch nicht, weil es kotzt mich einiges an in der Szene momentan. Und ich glaube, da werde ich auch jetzt in den nächsten Monaten das ein oder andere mal meckern. weiß nicht, ob mir das zusteht, das ist ein anderes Thema, aber ich werde es tun, so bin ich einfach. Und weil du sagst, es gab so einen Umbruch, ja, wir sind 1990 gestartet mit dem Van, also mit einem Ford Transit damals, den ich ausgebaut habe, weil ich zu dem Zeitpunkt aktiv Bumerang geworfen habe. Also ich bin Bumerang-Europameister, darf das ruhig mal laut sagen. Und damals sind wir 20.000 Kilometer im Jahr mit dem Ding von Turnier zu Turnier gefahren. Also unser Leben spielte schon immer im und mit dem Wohnmobil. Das gehörte einfach dazu. Und nur diese Phase, wo die Kinder, wie gesagt, keine Ahnung, 3 bis 11, 15 waren, hat man dann halt mal im Endeffekt einen Wohnwagen. Und alles andere war immer Wochenende und raus und weg und seh zu, dass du weit weg kommst. Jetzt klettere ich auch noch seit 1990. Dann sind die Wochenenden natürlich im Van wieder auch gepriesen gewesen, weil wir in die Fränkische Schweiz oder in die Pfalz oder sonst was zum Klettern gefahren sind. Also für mich ist das immer ein Medium gewesen. Und das Geld verdienen, ganz wichtig, das gehörte dazu. Denn ich mache es auch, um Geld zu verdienen. Es reicht nicht, um nur davon zu leben, muss man auch dazu sagen. Umgekehrt, du hast das Wertpapierspezialist genannt, mein 9-to-5-Job, der ist halt auch noch so spannend und interessant, dass ich den auch nicht aufgeben möchte. Weißt du, vielleicht könnte ich mittlerweile sogar kürzer treten und sagen, ich mache nur 3 Tage die Woche oder sowas und mache den Rest im Blog. Aber das will ich momentan noch nicht. Also es sind so 2 Herzen in meiner Brust. Gib mir mal noch 5 Jahre, dann sieht es vielleicht anders aus. Dann sage ich, okay, jetzt nur noch Womo-Blog. Aber momentan ist es wirklich noch beides.
War das denn tatsächlich so, dass du das von vornherein oder ihr euch das zum Ziel gesetzt habt und gesagt habt, wir schreiben jetzt und wir wollen damit irgendwann mal Geld verdienen? Oder hat sich das so ein bisschen dann entwickelt, wo ihr gemerkt habt, oh, es interessiert doch Leute, es lesen ja doch Leute, jetzt kann man daraus ja mal ein Business machen. Wie hat sich das da bei euch entwickelt?
Jetzt wird es noch unangenehmer, weil ich habe auch noch ein Fotografengewerbe. Also ihr merkt schon, ich habe so viele Baustellen und Nadjas 24-Stunden Aussage, die ist insofern schon ganz richtig. Ich habe auch noch Fotoboxen am Laufen. Also manchmal kann ich mich zerreißen. Und künstlerisch, glaube ich, fotografiere ich dann auch gerne nochmal und habe das eine oder andere Bild auch schon verkauft. Also so ist das nicht. Habe auch für den DFB schon Bilder gemacht. Also bin auch bei den Fußballfrauen dann unterwegs gewesen. Immer mit dem Ziel, ja, darf auch gern Geld dabei sein. Also ich sehe es nicht ein, dass ich meine Leistungen umsonst in die Welt schicke. Mache ich oft und gerne. Und gerade wenn es für gemeinnützige Organisationen ist, bin ich derjenige, der nie was verlangt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ein Unternehmen hinten dran steht, da sehe ich nicht ein, dass ich so blöd bin und sage, nehme ich Geld für was andere ja auch bezahlt bekommen. Und natürlich, du hast recht. Damals war das natürlich noch nicht so gedacht, dass wir jetzt das große Geld verdienen, aber nimmst jeden Euro mit, den du kriegen kannst, klar.
Und kann man sagen, wo sich eure Nische befindet? Also kannst du das mal einsortieren? Was findet man bei euch auf dem Blog? Was kannst du mal ein bisschen Werbung machen? Warum soll ich da jetzt hingehen und warum soll ich mir das jetzt alles angucken? Da
auf dem also ich glaube, sehr viele Basteltipps, Bastelanleitungen, DJI, nennt man das ja jetzt neudeutsch. Ich bin noch einer, der noch so deutsch redet. Ne? Das ist also ganz schwierig bei mir manchmal. Produkttests, also ich erlaube mir dann auch durchaus, wenn mir die Leute sowas zur Verfügung stellen oder ich mir das kaufe. Ganz viele Sachen habe ich auch einfach wie jeder normale Mensch auch gekauft. Und dann erlaube ich mir mal zu sagen, das ist toll, aber an der Stelle ist es scheiße. Und dann benenne ich das auch. Und das Gute daran ist, ich habe tatsächlich von einigen Firmen später Rückmeldungen bekommen, die dann ihre Produkte auch geändert haben. Also insofern, das ist auch ein Geben und Nehmen. Mittlerweile bekomme ich das eine oder andere auch mal geschickt. Und ich glaube, das Schlimmste, was denen passieren ist, kann, dass ich gar nicht drüber schreibe, weil ich einfach sage, Leute, nee, mache ich nicht. Also habe ich jetzt auch ein paar Sachen gehabt, und ich gesagt, also sorry, wer braucht das, ja. Aber ja, das findest du bei mir häufig. Wir haben auch Reiseberichte und ich finde auch sehr gute, gerade der letztes Jahr in Rumänien oder vorletztes Jahr der von Schottland. Da haben wir auch Vorträge schon drüber gemacht. Die gehen komischerweise bei uns nicht so, obwohl ich meine, die sogar besser aufbereitet zu haben als viele andere Blogs. Aber ja, das ist natürlich auch ein Ding, wenn wir auf Reisen sind, dann schreiben wir auch dazu.
Und was ist dann deiner Meinung nach das Erfolgsrezept, dass euer Blog tatsächlich doch so sehr gut läuft? Also du hast ja jetzt gesagt, ihr seid doch relativ breit aufgestellt, ne? Mit verschiedenen Dingen, die ihr anbietet. Und was ist aber so deiner Meinung nach das Erfolgsrezept?
Ich glaube, weil wir ehrlich sind. Weil wir einfach auch so sagen, wie wir denken, wie wir auch sind, Nadja und ich und viele Sachen, Nadja will ich vor die Kamera, das vielleicht an der Stelle immer mal eine Erwähnung wert oder auch wenn ich irgendwo fotografiere, möchte Nadja nicht auf dem Bild sein und so Sachen, aber sehr viel Input kommt von ihr, also Sachen, die sie mir sagt, wo ich dann sage, ja, oh, eigentlich hast du recht, wir kabbeln uns da auch mal, aber im Endeffekt habe ich dann nachher die Meinung von Nadja, das ist so, wenn man verheiratet ist, wir sind schon seit 28 Jahren, glaube ich, verheiratet, also von daher denkt man dann zusammen. Ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied. Das ist noch so eine alte Camper-Ethos, gibt sowas, dass man dann auch wirklich Dinge weitergibt, die sinnvoll sind und sagt, den anderen Kram, den könnt ihr alle vergessen. Also ich möchte mal ein Beispiel nehmen, Tankreinigung, ein ganz erfolgreicher Video und auch Blogbericht bei mir, weil wir einfach mit Chlor unseren Tank reinigen. Punkt. Ich habe das vor Jahren, Jahrzehnten mal aus der Schifffahrt schon mitbekommen gehabt. Das haben die immer so gemacht. Da gab es, glaube ich, sogar eine deutsche Schifffahrtsgesellschaft, frag mich mal, die das so vorgegeben hat. So habe ich das immer gemacht, habe mich auch mit Chemikern auseinandergesetzt, habe mich mit dem Wasserwerk hier im Ort auseinandergesetzt. Und die haben gesagt, nee, alles gut und so weiter. Und dann gehst du in den Campingfachmarkt rein. Wir wohnen an dem Ort, wo Raimo seinen Sitz hat, also ich kenne die Familie selbst, und dann gehst du da rein und da hast du ein Kaufhaus mit nur Reinigungsmittel. Und wenn du die Preise siehst, denkst du, okay, ist das notwendig oder ist das nice to have? Und siehe da,
viel Chemie, ne? Viel Chemie.
Aber hallo, dieses bisschen Chlorlauge, was ich da mache, das zerfällt nachher zu Salzen und das war's. Da ist nichts. Silberionen, nächstes Beispiel, ja, wo ich einfach mittlerweile auch ganz klipp und klar sage, Leute, das ist Schabernack, das ist Humbug, lasst die Finger davon. Ihr ruiniert euch euren Magen im Zweifelsfall, weil diese Silberionen auch bei euch im Magen wirken. Die töten nicht nur die Bakterien im Wasser, was sie ja sollen, die machen das. Also Silberionen ist gut, bloß blöd, dass du das Zeug halt trinkst. Ja, wenn du das nicht trinken würdest, wäre es nicht schlimm, aber das machst du ja nun mal mit dem Kaffee oder mit was weiß ich was. Und da muss man sagen, das sind so Sachen, die spreche ich dann aus und da stehe ich auch dazu und lasse mir auch nicht von irgendwelchen Leuten dann die Meinung sagen, ist mir auch schon passiert oder gedroht wurde da auch schon, ja. Sondern da stehe ich dazu und dann denke ich auch mal, dass die Leute, die das lesen, merken, dass wir ihnen nichts verkaufen wollen und eine ehrliche Meinung dazu auch dann erfahren.
Wir haben das ja, das Thema Authentizität ja schon häufiger besprochen hier bei uns im Podcast und ich glaube, das ist das, was du jetzt auch mit ausdrücken möchtest, dass du einfach kein Blatt vor den Mund nimmst und ganz ehrlich erzählst, was Sache ist und was du denkst. Ihr bringt ja jetzt mittlerweile schon, ich habe es vorhin gesagt, 30 Jahre Camping-Erfahrung mit. Das spricht ja auch für sich. Mehr sogar.
Wir sind mit Camping geboren worden.
Ist so. Camper geboren worden.
Sogar? Ja, das nicht gerade, aber ich glaube, ich habe gerade von Ruhpolding 1967 einen, damals gab es ja noch Kameras, ne, also so große Dinger. Mein Vater hatte so ein Teil und da habe ich tatsächlich so einen alten Filmschnipsel gefunden von einem Campingplatz in den 1968er Jahren. Sensationell.
Ja. Und eine wundervolle Gegend dort unten.
Traumhaft. Der Rauschberg, ja. Genau da waren wir immer.
Ja, also da hast du im Prinzip dann ja schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich meine, hast das Vanlife, und ich habe ja auch gerade eben schon gesagt, ja schon mit erlebt, als es noch gar nicht so hieß. Ich glaube, den Zitat haben wir mal aus deinem Video irgendwie rausgeklaut, aus einem deiner Videos. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Wie siehst du diese Entwicklung so? Also dieses ganze Ding hat ja einen wahnsinnigen Hype aufgenommen jetzt in den letzten Jahren. Irgendwie schimpft sich ja fast alles jetzt Vanlife. Dann gibt es die Leute, die machen das Vollzeit. Dann gibt es die Leute, die machen das nur zeitweise. Dann gibt es Leute, die machen es im großen Wohnmobil. Dann gibt es Leute, die machen es nur mit Dachzelt. Es ist ja alles kunterbunt gemischt. Erzähl mal, wie du diese Entwicklung so miterlebt hast jetzt in den letzten Jahren, bis, sage ich mal, so vor Corona. Lass uns erstmal diesen Abschnitt abhaken.
Thilo, zu meinen Jugendzeiten waren die Vanlife, also wirklich da drin gelebt haben. Das waren ja die Jungs, die im Bauwagen waren oder einen Laster hatten oder einen alten Bus, den sie irgendwo ausrangiert hatten und dann irgendwie sich da ein Bett reingebaut und eine Kammer hatten, das war's. So sahen die Dinge auch aus. Da ging es tatsächlich noch sehr rudimentär zu und überhaupt das Campen damals hatte ja einen ganz anderen Stellenwert wie heute. Ich möchte mal so rum sagen, alle, wirklich alle, die damals gecampt haben, waren in der Lage, mit einem Strick und ein Stück Holz alles zu reparieren, was ging. Ich will jetzt extra nicht Klebeband sagen, weil Klebeband gab es in der Form noch nicht. Aber heute ist es tatsächlich so, mir hat mal eine von Fiamma, die Frau von Fiamma gesagt gehabt, die Camper von früher, die können mit einem Handtuch und Klebeband alles reparieren. Das ist so. Und neue Camper, die unterscheiden sich da massiv, weil die erwarten ein funktionierendes Produkt. Und wenn da was kaputt geht, dann sind die aufgeschmissen. Diese Entwicklung, das ist das, was du im Endeffekt ansprichst, die habe ich erlebt. Mhm. Es gibt diese Gruppe, wo wir tatsächlich immer noch Camper leben oder Camping leben und dann gibt es diese Gruppe, die dieses Lebensgefühl auch erfahren möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Das sind auch die, meines Erachtens, die morgen gerne wieder sagen, ach naja, jetzt verkaufe ich den Camper wieder und mache wieder eine Schiffsreise oder ach Gott, wir wollten doch eigentlich mal auf die Malediven oder wir möchten da und dahin und wir müssen im Übrigen noch alle 7 Weltwunder gesehen haben. Sowas in der Richtung. Ja. Aber es gibt eine Gruppe, die Camping ist so ein Überbegriff. Dieses autarke Leben, dieses eingedampfte, dir brauche ich das nicht erzählen, dir wahrscheinlich auch nicht, aber dieses auf einen ganz kleinen Bereich eingedampfte Leben, dass sie dieses Lebensgefühl in ihrem Herzen tragen, und zwar auch dann, wenn sie 9-to-5 arbeiten gehen. Also ich unterscheide das jetzt nicht damit, dass einer da drin wohnt, und der andere, der geht ja jetzt normal arbeiten und hat es nur am Wochenende oder im Urlaub und der ist dann dementsprechend kein Vanlifer. Nee, das ist hier. Und gerade die letzten 10 Jahre, sagen wir mal 10, da habe ich das Gefühl, dass unglaublich dieser Hype losgegangen ist. Ich charakterisiere das immer mit diesem Caravaning. Ja, vor den Nachrichten, Caravaning und dann Lagerfeuer, See, Berge hinten dran, also irgendwo in Norwegen gemacht. Also wir sind ganz oft schon in 1990 mit unserem kleinen Ding damals in Norwegen gewesen. Da haben wir so Dinge erlebt, mach das heute mal. Ja, da scheucht dich aber jeder sofort irgendwo weg. Außer du mietest diesen Platz vom Bauern, dass du da runterfahren kannst. Das gibt es nicht. Aber man hat die Leute damit gelockt und auch gefangen. Und heute stehen sie in Reihen Glied auf dem Stellplatz und merken gar nicht, dass sie dieses Urbild, das sie im eigentlich erreichen wollten, gar nicht erreichen können. Da habe ich meine Probleme. Und jetzt wird die letzte Bastion, glaube ich, gebrochen. Ihr erlebt das. Ihr erlebt das auch alle, denke ich mal. Wir stehen irgendwo im Wald, wir stehen am Waldrand, wir stehen beim Bauer um die Ecke, wir fragen sogar, also wie oft habe ich schon gefragt und habe gesagt, hier Junge, wie sieht's aus, ich gebe dir sogar einen Zehner für die Nacht, lass mich doch da oben stehen. Und dann sagt er meistens, komm, stell dich hin, alles gut, bitte Förster, komm, sagst schönen Gruß. Kein Problem. Aber das hört auf. Mit der Masse, die da momentan rumfährt, die noch dazu ihren Müll gegebenenfalls in den nächsten Mülleimer stopft, da ist Mülleimer. Da kann man es ja reinstopfen. Das ist ein Fehler. Das wird kollabieren. Das wird nach hinten losgehen. Weil irgendwann werden die Kommunen sagen, nee, da machen wir nicht mehr mit. Die bringen ihren Müll hierher. Wir müssen das entsorgen. Wir müssen bezahlen. Das kann so nicht funktionieren. Also ich glaube, da wird es Restriktionen geben. Da wird es massive Einschränkungen geben für all diese Freifahrer, nenne ich mal, diese Gruppe. Und das fällt im Endeffekt auf die mit dem Herz zurück. Ja, weil die nur 3 Wochen unterwegs sind mit ihrem super Schlittenschiff, was weiß ich, dass sie jetzt mal dieses Jahr gekauft haben, nächstes Jahr wieder verkaufen, die stört's nachher nicht. Aber uns, uns, die wir es im Herzen tragen, wir werden darunter leiden.
Ja, wirklich spannend, ne? Diese Unterscheidung zwischen den Leuten, die es im Herzen tragen und die Leute, die es halt einfach so machen, ne? Entschuldigung, hier nebenan ist gerade eine Motorsäge. Falls ihr das hört, ich weiß es nicht. Ich versuche es zu übertönen. hört man ja. Jürgen, wie glaubst du, hat diese ganze Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, wie hat da Social Media seinen Einfluss zu?
Ja, ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich bin ich selber schuld, dass so viele jetzt Wohnmobil fahren und das vielleicht nachäffen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein großer Beitrag ist, denn Social Media, ja, das ist jetzt aber auch gefährlich, wenn ich das loslasse. Denn das ist dasselbe, wie wenn ich sage, wenn ich es nicht mache, machen es andere. Ja, und das wurde ja jahrelang in der Automobilbranche gesagt, warum man den Dieselgate da im Endeffekt durchgezogen hat. Ja, wenn ich es nicht mache, machen es die anderen. Also damit könnten wir uns jetzt immer rechtfertigen. Nein, aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass auch das normale Fernsehen, wenn es heute jetzt kein YouTube, Instagram, Zoom, keine Ahnung was gäbe, dass das gerade zeitgemäß ist. Also sind wir doch mal ganz ehrlich. Meine Generation, allemal, ihr seid ein bisschen jünger als ich, eure Generation auf jeden Fall, hat alles schon erlebt. Ja, waren schon überall. Jeder hat schon, keine Ahnung, die tollsten Urlaube gemacht. Wir haben schon Events gemacht, natürlich mit Guide und was weiß ich was. Nicht diese echten Abenteuer, sondern diese verkappten Abenteuer. Aber wir haben nichts mehr zu erzählen im Zweifelsfall. Wir können ja gar nicht mehr die Leute toppen. Zu irgendeiner Zeit, als ich das gemacht habe, habe ich meinen ersten Marathon gelaufen. Boah, war ich ein Held, ja. Das war aber auch schon eine Welle. Also ich war auch nur einer von vielen. Gott sei Dank sind nach mir noch viel, viel mehr gelaufen, bis dann in Berlin irgendwann mal, ich weiß nicht, 45.000 Leute unterwegs waren. Momentan ist gar nicht mehr so viel da los. Aber das liegt einfach daran, dass jeder jetzt mittlerweile Triathlon machen muss. Also Marathon reicht nicht mehr, jetzt muss er Triathlon machen. So ähnlich ist es auch hier. Ich habe die Schiffe schon gesehen, ich habe Kreuzfahrten gemacht, ich habe Flugreisen gemacht, ich habe am besten schon die Antarktis gesehen, ich habe selber Kunden gehabt. Da war das Lebensziel, der Lebenstraum war meine Arktisreise. Das war so 1900 und lass mich lügen, 90 rum. Ja. Da war das noch ein echtes Abenteuer, ein Vermögen. Heute kannst du das überall buchen. Ja, kostet immer noch viel Geld, aber ist machbar. Ist ja nichts mehr, was dich jetzt so richtig rumtreibt. Ja, Elon Musk verkauft Mondreisen. Vielleicht ist es das in der Zukunft. Ja, also ihr werdet dann irgendwann mal, wenn wir alt sein, als Ziel haben, oh ja, wir müssen auch mal ans All. Wir müssen auch mal auf den Mond oder sowas. Ja, und genauso ist das momentan mit dem Camping. Es schockiert mich immer noch und es passiert nicht nur einmal, es ist schon oft passiert. Nadja steht mit einer Frau auf dem Caravansalon und die sagt zu ihr, ja, wir wollen das jetzt auch mal machen. Da haben wir die angeguckt, wie wir es machen. Ja, wir haben uns jetzt ein Wohnmobil gekauft. Noch nie gecampt. Noch nie in ihrem Leben im Zelt geschlafen. Wir haben es jetzt auch gemacht. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Ich glaube 90.000 Euro mal bar auf den Tisch gelegt und ein Wohnmobil gekauft. Wir wollen das jetzt auch mal machen. Mhm. Klammer auf, weil alle anderen das ja auch schon gemacht haben. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinen Kindern nach Italien oder Kroatien gefahren bin, weil es billig war und wir meinen Kindern 3-4 Wochen am Stück Urlaub gönnen wollten oder wir mit ihnen den Urlaub machen wollten. Und dann war Kroatien halt einfach billig. Ich sag's einfach, wie es ist. Da haben die Leute mich belächelt. Ach wie, könnt ihr euch keinen vernünftigen Urlaub erlauben? Ja, so kam das rüber. Jahrzehntelang. Wir haben eigentlich nie groß erzählt, dass wir campen, weil irgendwo war das ja, naja Gott, die Camper, na gut, wenn er nichts, er kennt das gar nicht. Aber wir waren auf Malediven, das vergesse ich nie. Oder in einem Fünf-Sterne-Hotel oder ich weiß nicht was. Ja. Jetzt ist umgekehrt. Jetzt kommen die Leute, dieselben Leute kommen zu mir und sagen, sag mal, du fährst doch auch ein Wohnmobil. Ja, ja, wie ist denn das so? Ja, kannst du mir da ein paar Tipps geben? Ich sage, ja, guck mal auf Womoblog. Ja. Die wissen nicht mal, Bekannte von mir, wissen nicht mal, dass ich der Blogger bin. Also schon eine geile Situation. Plötzlich bist du der Star. Ja, warte mal ab, in ein paar Jahren sind wir die Größten, weil wir sind ja Camper. Also diese Szene hat sich so völlig gedreht. Und ja, es kotzt mich zum Teil auch an. Da wird noch bevor überhaupt der Bus gekauft wird, schon in die Garage eine Webcam gestellt. die Planung, quasi die Kaufplanung wird schon am Computer mitgezeichnet, damit man dann hinterher das alles in die Welt stellen kann mit Zeitraffer und allem, was dazugehört. Hat ja noch kein Mensch gesehen, wie so ein Wohnmobil ausgebaut wird, ne? Oder so ein VW-Bus. Ist ja was völlig Neues. Und natürlich, wenn du die Leute ansprichst, es ist gar nicht lang her, Luxemburg, Freiheitsmobile-Treffen. Da sagte der eine oder eine zu uns, ja, ich schreibe da jetzt auch ein Buch, ja, und ich will ja auch davon leben. Oh Gott. Ja. Also, unfassbar. Mhm.
Ja, es klingt irgendwie alles so einfach, ne, mittlerweile. So, zack, boom, und dann mache ich mal ein Buch und dann mache ich hier das, und weil es ja alle schon mal gemacht haben.
Ja, und wenn du dir YouTube mal ein bisschen anguckst, ich bin ja relativ spät zu YouTube gestoßen, bin ja seit 2 Jahren da, und deswegen bin ich ganz stolz, dass wir die 11.000 mittlerweile haben. Vor ein paar Wochen waren es gerade mal 10.000. Dass unsere Videos aber lange gesehen werden, ist für mich viel interessanter. Diese 11.000 Abonnenten, tolle Geschichte. Aber wenn ich sehe, dass meine Filme die Hälfte bis 2/3 der Zeit geguckt werden, jeder, der YouTube macht, weiß, das ist eine Nummer. Also nicht nur die ganzen, die kurz reinklicken und wieder weitergehen, sondern tatsächlich die Botschaft auch mitgenommen wird. Das ist das Gute. Wenn ich mir aber dann angucke, welche Wohnmobilfilme 50, 60, 200.000 Aufrufe bekommen, da schaudert es mich. Leute, da schaudert es mich. Ja, das ist genau diese Klientel, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich glaube, nee, die leben nur ihr früheres Leben jetzt halt im Wohnmobil. Mhm. Ja, Landjachting. Als ich das Wort das erste Mal gehört habe, habe ich mir nichts dabei gedacht. Bis mir dann die Frau gesagt hat, auf der CMT war das, wir haben eine Yacht im Mittelmeer gehabt, so hat sie angefangen. Wir haben alle Häfen im Mittelmeer gesehen, wir kennen alle Häfen. Jetzt haben wir sie verkauft, weil jetzt wurde es ja langweilig, und jetzt haben wir eine Landjacht. Da ist mir erstmal klar geworden, was das überhaupt heißt, was hier für ein Spiel gespielt wird. Ja, wir adaptieren das System, erweitern damit die Käufergruppe noch dazu, und dieses Lebensgefühl Yacht, was ja durchaus auch seine Kreise hat, ja, das soll jetzt bitteschön auch im Campingleben eingeführt werden. Wow. Nicht mein Ding. Gebe ich offen zu.
Ich hab da noch mal so ein, also wollte noch mal ein bisschen einhaken, weil es gibt da irgendwie so zwei, ich habe das Gefühl, so zwei Konzepte, die sich da so rauskristallisieren. Also einmal hat man so das Gefühl, dieses höher, schneller, weiter könnte so ein bisschen vorbei sein. Die Leute haben so ein bisschen Tendenz, dass sie mehr zum Einfachen hinwollen. Deswegen könnte es sein, dass Camping jetzt so boomt oder dass die einfache Lebensformen so boomen. Das erfahre ich auf jeden Fall auch viel in dem Kontakt mit den Leuten. Jetzt sprichst du ja noch mal ein ganz anderes Thema an, wo du sagst, dass Leute, die ja sowieso ihren Luxus in anderen Bereichen gelebt haben, jetzt diesen Luxus in dem Campingbereich leben. Sind das zwei komplett konträre Sachen oder passt das doch irgendwie zusammen?
Nö, ist die Einstiegsdroge. Also natürlich hast du recht, es gibt eine Klientel, nennen wir es mal so rum, die tatsächlich dieses einfache Suchen und Leben. Perfekt. Die gehen tatsächlich auch heute noch, habe ich selbst erlebt, Holländer, zwei holländische Familien, auch alles, ich glaube, der eine war Arzt, der andere war Banker, also die hatten Geld wie Heu, hatten ein Boot dabei, das war sensationell, schliefen aber im Zelt. Sensationell. Alle Kinder hatten so ihr eigenes Wurfzelt dabei, weil die das so wollten. Ja, das ist geil, also das finde ich wirklich toll. Aber für viele ist es momentan so eine Einstiegsdroge. Da wird auch dieses kleine Wohnmobil, also es wird ja momentan werden ja diese Duplos von Ford zum Beispiel, die werden ja jetzt angeboten. Also ein noch alltagsfähigeres Auto, das du dann aber zum Wohnmobil machen willst. Aber das ist die Einstiegsdroge, weil irgendwann kommst du in dieses Alter, wo der Rücken halt doch schmerzt. Also so mein Alter. Und dann möchtest du aus diesem Kastenwagen, wo Nadja dann spazieren gehen musste, damit ich mal aufs Klo gehen konnte, weil das Klo war hinten unter unserem Bett. Ich musste das dann hochklappen. Also ihr merkt, ich kenne das alles, ja. Dann ist sie halt mal ein bisschen spazieren gegangen, haben wir die Türen und Fenster ein bisschen aufgemacht und dann durfte sie auch wieder reinkommen. So Sachen, ja. Irgendwann hast du da mal die Schnauze voll und sagst, ah, jetzt doch mal eine Dusche, das wäre doch geil. Ich bin mittlerweile im Alter, wo ich sage, oh, Mensch, wie klasse. Ich gehe erstmal morgens einen ordentlichen Kaffee trinken, dann gehe ich auf mein Klo, dann dusche ich, ziehe mich an und gehe raus. Welt, hier bin ich. Das ist für mich so, oh, Urlaub. Ja, es ist so eine Entwicklung, also für den einen oder anderen. Es gibt Leute wie du, Thilo, die sagen, ja gut, für mich ist es dauerhaft so. Nochmal, wir reden mal in 20 Jahren weiter, es hat sich die Welt für dich auch weiterentwickelt, in irgendeiner Form. Aber Fakt ist, es ist so eine Entwicklung. Und jetzt gehen wir mal von diesen Herstellern um. Also die sind natürlich daran interessiert, so viele wie möglich anzufixen. Entschuldigung, es ist wirklich Drogenhandel. Mhm. Die fix sich an, wenn die dann irgendwie an der Leine hängen, dann sollen die natürlich auch den größeren Wagen und den besser ausgestatteten, die müssen nicht in den Luxus. Das reicht ja völlig, wenn die in diesen überteuerten normalen Wohnmobilen nachher einsteigen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, du zahlst mittlerweile für ein Mittelklasse Wohnmobil 50 bis 100.000 Euro. Die Qualität gibt das nicht her. Das muss man einfach klar sagen. Ja, der Möbelbau vor 20 Jahren, der Möbelbau vor 10 Jahren, der war um ein Vielfaches besser als alles, was du da momentan siehst. Hier wird mittlerweile nur noch das schnelle Geld gemacht. Weil die auch wissen, irgendwann bricht auch dieser Trend. Irgendwann ist das auch mal abgefrühstückt. Corona wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um diesen Trend mal Einhalt zu gebieten. Ist aber nicht so. Also ich glaube wirklich, wir haben einmal diese Gruppe einfach, ja, die entwickelt sich aber dann irgendwann mal weiter. Mhm. Und wir haben natürlich diese Neueinsteiger, die gleich in das richtige Wohnmobil wollen. Ja, also die haben im Endeffekt ihre Eigentumswohnung auf Rädern nachher. Jetzt mache ich Reklame mal für den einen Video, den ich gemacht habe. Das war noch ganz am Anfang von der Corona-Krise. Der ist mittlerweile überholt. Mit der Öffnung hat sich die ganzen Aussagen da drin eigentlich überholt. Aber da sind ein paar Kommentare dabei gewesen, die waren wirklich fundiert und haben sich Leute viel Arbeit gemacht. Da sind ganze Abhandlungen dabei gewesen. Und da ist es ganz spannend, dass nämlich einer auch gesagt hat, diese Entwicklung, sich so ein Teil zu kaufen für 300.000 Euro, kaufe ich mir jetzt keine Eigentumswohnung mehr oder eine Ferienwohnung, besser gesagt, in Spanien, an der Nordsee oder sonst irgendwas, sondern ich kaufe mir so ein Wohnmobil, hat jetzt den Charme, dass wenn ich in meine Zweitwohnung nicht mehr darf, denn das hatten wir ja, ja, kann ich zumindest mit meinem Zweitwohnmobil, also mein Zweitwohnsitz-Wohnmobil, den kann ich tatsächlich irgendwo hinfahren. Mhm. Vielleicht ist tatsächlich so die ein oder andere Gruppe unterwegs, die sagt, ach, ich will mir eigentlich keine Ferienwohnung kaufen in Ruhpolding oder in Buxtehude, ja, sondern ich kaufe mir so ein tolles, großes Wohnmobil und stell's mal da und mal da hin. Geld ist da. Mhm. Viel zu viel, meines Erachtens.
Nochmal eben kurz den Hinweis zu dem Video, das du angesprochen hattest. Wir werden es auch nochmal verlinken in den Shownotes und auf dem Blog auch, campernomads.net Podcast, da findet ihr alle Podcasts. Und das Video heißt Preis Crash. Preis Crash bei Wohnmobilen. Wie geht's nach Corona weiter? Und da hast du doch, ja, bist du schon mal den Vogel abgeschossen, ne? So an die 100.000 Aufrufe jetzt und dann sau viele Kommentare, hast du auch gerade angesprochen. Das hat wirklich viele interessiert. Und du hast ja jetzt gerade auch in dieses Thema Corona jetzt schon mal reingehakt. Vielleicht können wir da mal auch weiter einsteigen. Also du hast in dem Video erzählt, dass, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ach nee, weißt du was, gib du das doch mal kurz wieder.
also vielleicht noch den Hinweis, ich habe ja schon gesagt, der ist zum Teil schon überholt und ich habe heute gerade den Q&A quasi veröffentlicht, also die Fragen und Antworten dazu. Da gehe ich auch nochmal auf die neue Entwicklung an, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Also ich bin ja Wertpapierspezialist, ich mache ja eigentlich wirklich mehr volkswirtschaftliche Gedanken oder Trends zu erkennen und so weiter. Das ist mein Job. Und ich habe seit 2 Jahren mir bei mobile.de die Angebote angeschaut, wie viel Stück werden momentan angeboten im Kastenwagen, teilintegriert, vollintegriert und so weiter. Und habe daraus im Endeffekt eine eigene Statistik, einen eigenen Chart nachher gebaut, wo ich sowohl bei Gebrauchten als auch bei Neuwagen sehen konnte, wie hat sich denn jetzt so der Angebotsmarkt im Endeffekt entwickelt. Das war insofern ganz spannend, weil man sieht, natürlich zum Frühjahr gibt es eine Abflachung, dann über den Sommer hinweg ist es ganz niedrig, dann steigen irgendwann mal zum Herbst wieder die Angebote. Alles normal, erwartet man einfach auch. Aber gerade im letzten Jahr war es so, dass immer weniger Angebote da waren. Also die Nachfrage ist überbordend. Es wird alles gekauft, was irgendwie noch halbwegs fährt, hatte ich das Gefühl. Und sogar was nicht gefahren ist, wird auch noch für viel Geld verkauft. Unfassbar. Jetzt dieses Jahr, der Trend setzte schon ein, brach das von einem Tag auf den anderen ab. Das kann man eigentlich auch gut an den Zahlen sehen. Und das hat natürlich jetzt Corona ausgelöst, logischerweise, weil diese Unsicherheit, also wir bei der Börse sagen immer, Unsicherheit ist das schlimmste Gift, weil so wie die Menschen unsicher sind, da kannst du mit den besten Unternehmenszahlen kommen, das interessiert niemand. Unsicherheit bedeutet immer, man macht gar nichts. Und das ist im Regelfall bei der Börse dann immer ein Kursverfall. Hier ist es ähnlich. Hier hatten wir plötzlich die Verkäufer, die privaten Verkäufer, als auch die Händler, die natürlich davon leben müssen, dass die Dinger verkauft werden. Und der Private, der schon über die Jahre, die letzten Jahre angefixt wurde, ich kaufe mir ein neues Wohnmobil, dann verkaufe ich mein altes und bezahle das neue damit. Das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Ähnlich war das im Übrigen, und da geht der Video im Übrigen auch los mit, ähnlich war das damals in der Finanzkrise in Amerika. Man hat seine alte Hütte verkauft und hat mit dem Geld sich ein neues Haus kaufen können. Ein bisschen Geld reingesteckt noch, konnte man also ein besseres Haus quasi kaufen und. Das ist ein Schneeballsystem gewesen und Ähnliches haben wir hier im Wohnmobilbereich auch. Jetzt kriege ich plötzlich das neue Wohnmobil, 70.000 Euro. Ich habe kalkuliert, 60.000 für das alte. Jetzt kauft es plötzlich keiner. Oder vielleicht nur für 40.000. Da habe ich ein Loch, habe ich ein Finanzierungsloch. Ganz schlimm ist es, wenn ich es gar nicht erst verkaufe. Dann hat derjenige tatsächlich ein Problem. Und natürlich die Händler, die haben ein ganz massives Problem. Ich habe mit einem gesprochen, der hat 30 Mitarbeiter. Der muss am Tag 5-6 Wohnmobile verkaufen. Also wenn da nichts kommt, da ist ganz schnell Schicht im Schacht. Und darum geht es im Endeffekt in dem Video. Und die Kommentare haben dann aber noch viele Facetten aufgemacht. Und das war wirklich spannend. Dinge, an die ich so überhaupt noch nicht gedacht habe. Vermietflotte. Ja, stellt euch einfach mal vor, ihr seid Vermieter, privater Vermieter, haben wir ja auch, Paul Kemper und was weiß ich was, die sich jetzt zum Teil 4, 5, 6 Wohnmobile gekauft haben und privat vermieten. Die Bank möchte jeden Monat ihre Rate haben und jetzt kommt da nichts. Ja, also das ist ein ganz schweres Umfeld gewesen. Und ich habe dem Video veröffentlicht, lass mich lügen, 3 Tage später kam die Mitteilung, wir öffnen die Campingplätze, Stellplätze und wir lassen das Reisen wieder zu. Zwar erst noch in 4 Wochen, aber allein diese Botschaft hat innerhalb von einem Tag dazu geführt, dass die Angebotszahlen bei mobile.de nach unten gegangen sind. Es gibt 2 Möglichkeiten, die sind plötzlich alle verkauft worden oder die haben sie ganz schnell rausgenommen, um erstmal abzuwarten. So hätte ich es gemacht. Ich hätte mein Angebot schnell mal zurückgezogen, hätte mal gesagt, ich warte mal eine Woche und guck dann, wie der Markt ist. Also das wäre für mich ein Verhalten gewesen, wie es sinnvoll gewesen wäre. Aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere schnell abends gesagt hat, ich kaufe jetzt. Ja, es geht doch weiter, jetzt kaufe ich. Und das nächste Wochenende muss es tatsächlich bei Wohnmobilhändlern einen Kaufrausch gegeben haben. Natürlich wird das auch propagiert. Also es gibt nicht wenige Händler, die erzählen, ja, da sind noch 3 Stück, die wollen auch gleich noch kommen, nur damit du schnell unterschreibst. Aber Fakt ist, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein momentan, die verkaufen alle gut, aber denen fehlt natürlich alle dieses Vierteljahr. Und wenn jetzt der Caravan-Salon auch noch ausfällt, und da hatte ich ein sehr gutes Interview mit Thorsten Berning, das ist so ein, für mich so ein bisschen ein Insider, der auch gesagt hat, ja, Caravan-Salon ist für den einen oder anderen Händler der Verkaufshöhepunkt des Jahres. Wenn da die Umsätze nachher fehlen, dann muss der sich was einfallen lassen. Das wird in Hausmessen, sagt er, enden. Guckt euch das Video mal an, ist ganz interessant. Und das sind alles so Dinge, die jetzt in den nächsten Monaten massivst auf den Markt einwirken. Zusätzlich dieser Boom, oh Gott, ich will nicht ins Hotel, jetzt will ich auch ein Wohnmobil. Noch nie gekämpft, ich will jetzt auch ein Wohnmobil. Solche Typen, die jetzt auch noch kaufen, egal zu welchem Preis. Das ist eine Gemengelage, was wirklich grandios ist. Also für mich als Aktienfreak ist das die beste Bullenfalle, die man sich wünschen kann. Ja.
Das heißt, du hast das Gefühl, dass sie, oder kannst das vielleicht sogar belegen anhand deiner Zahlen und deiner Beobachtung, dass jetzt tatsächlich es wieder so direkt wieder aufwärts ging nach dieser, nach den Aufhebungen der Beschränkungen, dass wir fast sogar auf gleicher Höhe wieder sind?
Ja, nein, das noch nicht. Also der Video von heute Morgen, der hat einen Chart von Trigano und, jetzt muss ich aufpassen, Sika und Camping World. Camping World sind Kanadier, das hat jetzt nicht mit uns was zu tun direkt, aber Trigano kennt man ja, Frankreich, diese große Gruppe, nennen jetzt keine Markennamen, das könnt ihr alles mal nachlesen, ich habe die alle nicht im Kopf. Früher gab es ja Hümer, die sind nicht mehr, die gehören zu Tor, die sind von der Börse genommen worden. Aber zumindest an Trigano kann man das wunderschön sehen. Also wie tatsächlich mit dem Einsetzen der Corona-Krise der Aktienkurs abgerutscht ist. Waren natürlich alle Aktien. Aber sehr schön kann man eigentlich sehen, wie die Erholung einsetzte, als die Öffnung der Campingplätze eingesetzt hat. Wir sind noch nicht wieder bei dem Stand vor der Krise. Mhm. Aber wir sind auf einem guten Weg dorthin. Und man hat gerade jetzt die letzten Wochen gesehen, da war da eine Seitwärtsbewegung, dann geht's nochmal nach oben. Guckt es euch in dem Video an, ist ganz gut, kann man das da erkennen. In Kanada, komischerweise, oder Nordamerika, tatsächlich schon über dem Stand von vor der Krise. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Amis noch mehr Muffensausen haben, aus der Erfahrung New York und Co., sich damit quasi mit ihren mobilen Lebensformen, die haben ja ein bisschen mehr Platz als wir, autark machen wollen? Könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist jetzt mal nur ins Unreine gesprochen, ich habe das nicht analysieren können, aber das wäre so ein Gedankenmodell, wo ich sage, ja, das ist plausibel, warum sollte da der Kurs nicht durch die Decke gehen? Gestern Abend witzigerweise im Auslandsjournal einen Campinghersteller aus der Türkei, genau, kennt ja jeder, das Campingland Türkei, ne? Also jeder weiß ja, dass die tolle Wohnwagen bauen. Da gibt es einen Campinghersteller, der momentan Großaufträge offenbar bekommt aus Schweden. Also, sorry, kein Mensch aus Schweden hätte vor der Krise meines Erachtens einen Wohnwagen aus der Türkei gekauft. Offenbar muss jetzt schnell Masse her. Ja, ich brauche so schnell wie möglich Wohnwagen.
Das ist ja super spannend. Ne? Also wenn man jetzt diese Entwicklung nochmal weiter in die Zukunft zeichnen wollte, könnte man ja fast davon ausgehen, dass der Markt sogar nachher besser dasteht, als er es vor Corona getan hat. Wenn man jetzt auch noch beobachtet, dass die Leute wie die Blöden auf die Campingplätze strömen. Also es ist ja das Reiseziel schlechthin jetzt fast geworden oder der Reiseurlaub schlechthin, Caravaning oder Camping, weil du kannst nicht mehr fliegen, kannst nicht mehr über die Landesgrenzen, also ab zum nächsten See oder an das nächste Meer. Und dann noch die Sache, dass viele sowieso auch schon vorher ins Auto oder mit dem Auto unterwegs sein wollten. Das kommt ja, da kommt ja eins zum anderen und für mich sieht es fast so aus, als wenn das jetzt so boom durch die Decke geht.
Ja. Bis die ganze Sache platzt, weil die Leute einfach merken, dass auf diesen Campingplätzen das Leben eben nicht so schön ist, wie sie sich das vorstellen. Dass da eben kein Lagerfeuerplatz unten am See für sie reserviert ist und solche Sachen. Also ich denke, ja, das wird schon irgendwo anecken. Das wird aber nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr sein. Also ich glaube, der Trend wird noch einige Zeit laufen. Was ganz wichtig ist zu wissen, wir bekommen ja gigantische Finanzierungen oder Volumen, die die EZB jetzt in den Markt noch eindrückt. Also das wirkt ja irgendwann auch fort. Also auch da werden Campingplätze wahrscheinlich aus dem Boden gestampft werden oder erweitert werden und. Diese ganze Infrastruktur muss ja erweitert werden, sonst stehen diese Wohnmobile irgendwo auf den Parkplätzen und die Kommunen werden dem nicht mehr Herr. Also die schlauen Kommunen haben ja schon Stellplätze gebaut. Und wissen auch, dass jede, ich glaube, statistisch gesehen 40 Euro pro Tag in der Ortschaft lässt, die Blöden machen einen Balken oben an den Parkplatz und sehen zu, dass die nicht mehr bleiben. Also ich glaube, da muss noch viel gemacht werden. Und da wäre es eigentlich auch ein Auftrag an die Industrie, an die Hersteller zu sagen, kümmert euch mal um den Aufbau der Infrastruktur. Es gibt Hersteller, die machen das, also bei sich vorm Werk oder im Nachbarort. Aber das reicht natürlich nicht. Da muss viel mehr passieren. Ansonsten sehe ich irgendwann den Kollaps. Ja, aber bis dahin, Thilo, hast du völlig recht. Wir sind voll im Boom und du wirst es erleben. Die Aktien werden auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr weiter steigen. Und dieser Trend Camping, der wird noch viele schöne Kursgewinne den Leuten bescheren. Ja, bin ich überzeugt.
Okay. Also jetzt einsteigen.
Ja.
Ja, eigentlich vor 4 Wochen. Ne? Also man sagt niedrig kaufen und teuer verkaufen. Aber da hat keiner Mut gehabt.
Ja. Hast du, mir kommt noch die Frage gerade so in den Sinn, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Dieser Unterschied zwischen wirklich Camper, also die, die sich eine Concorde kaufen, sonst welche, diese typischen, ich nenne es einfach mal Weißware, ja, und die Kastenwagenfahrer, also diese kleinere Variante, siehst du da irgendwie einen Unterschied oder ist das quasi eine gesamte Masse im Namen Camping? Oder gibt es da nochmal Unterschiede so in dem Trend der Zukunft, sage ich mal?
Es gibt einen Unterschied, ganz klar. Aber der Unterschied findet in den Köpfen statt. Ich fahre hier eine Weißware und bin Vanlifer. Das ist einfach so. Oder Camper, also mir ist das scheißegal auf gut Deutsch. Aber es gibt selbstverständlich in den Köpfen immer diese Klassifizierung. Das ist genauso wie dieses, ich grüße eine Weißware, aber der Kastenwagen, den grüße ich nicht. Umgekehrt, ich grüße einen Kastenwagen, der weiß gar nicht, was ich von ihm will. Ja, auch sehr originell. Komischerweise, je weiter du irgendwo am Arsch der Welt bist, also wir waren, wie gesagt, letztes Jahr in Rumänien und da kommt dir dann irgendwas entgegen, völlig egal, ob Camper, Weißware oder sonst irgendwas, und du grüßt und alle freuen sich. Ja, weil man ist gemeinsam bei seinem Lieblingshobby. Darauf kommt es eigentlich an. Selbstverständlich, der Morelo-Fahrer, der war vielleicht vorher nicht Kastenwagenfahrer, aber es gibt auch die. Auch die haben wir schon kennengelernt, die mit ihrem, Phoenix, auf dem Caravan-Salon stehen und ich hatte schon so einen Hals, ja. Ich habe diesen Verkäufer innen drin angesprochen, habe gesagt, wo fährt man denn mit so einem Ding hin? Ja, und was hatte ich im Kopf? Ich hatte natürlich Nizza, Monaco oder sonst irgendwas im Kopf. Und er sagte kurz vorher, da draußen stehen gute Kunden von mir, kann ich die mal reinholen? Sag ich, ja, auf rein mit ihm. Und dann steht diese Frau, gut situiert, älter, noch älter als ich, also älter, das ist lustig, steht da und mit ihrem Jäckchen und Röckchen und er in Poloshirt und kurzer Hose. Und ich stehe im Rücken zu mir und ich hau so raus, völlig überheblich, wie ich halt nun mal bin, ne? Weil ich bin ja Vanlifer. Wo fährt man denn mit so einem Ding hin? Und dann dreht die sich zu mir um und sagt, wir kommen gerade aus dem Iran.
Besonders.
Und genauso wie ihr zwei jetzt guckt, habe ich, glaube ich, auch geguckt. Wir haben uns eine Stunde lang mit denen unterhalten. Die haben auch einen Blog, www.pumare.de, könnt ihr euch mal angucken. Die sind, glaube ich, momentan im Oman und waren letztes Jahr Mongolei, fragt mich was. Ja, sensationell, sind 2 Pärchen gewesen zu dem Zeitpunkt, die fahren aber auch alleine. Der eine war Arzt, der andere war Automechaniker. Perfektes Team, würde ich sagen. Aber daran siehst du, wir stecken die Leute in Schubladen, auch Leute, die sich gar nicht in Schubladen stecken lassen. Es findet in unserem Kopf statt. Meines Erachtens ist es völliger Humbug zu sagen, der eine hat Kasten, der andere hat Weißware. Der Thilo ist ein Dachzeltnomade. Wie blödsinnig muss es denn sein, im Winter da drinnen zu liegen? Es ist eine eigene Einstellung, Lebensgefühl. Ich sage das ja immer wieder mit Lebensgefühl. Aber das findet in dem Moment bei einigen trotzdem im Kopf statt, die sagen, na gut, aber mit diesem da will ich nicht. Ja, der ist mir zu einfach unterwegs oder sonst irgendwas. Umgekehrt genauso, wir laufen über das Luxemburger Freiheitsmobile Treffen und dann sagt ein junges Mädchen zu mir, ja, die von der Weißware, die unterhalten sich ja nie mit uns. Ich glaube, die wusste nicht, dass wir welche sind. Das war ganz originell. Also das findet nur in unseren Köpfen statt.
Und wir sind ja auch dafür, dass wir ein bisschen die Grenzen, nicht nur ein bisschen, dass wir sie einfach mal aufheben. Ich finde, das ist dringend notwendig. Ich glaube auch, dass das bei den meisten schon so angekommen ist, dass man da sehr tolerant miteinander umgeht. Ich jedenfalls treffe selten auf Leute, die, naja, manchmal habe ich auch ein paar komische Erlebnisse. Ja, stimmt, es hat sich mal ein Pärchen rausgelehnt, als ich mal auf einem Wohnmobilstellplatz in Cuxhaven stand und meinte aus dem Fenster so oben rausgelehnt aus dem, was ich wagen. Und fängt an, mit mir zu quatschen und sagt dann, wenn sie sich dann irgendwann auch mal so ein Wohnmobil leisten können, dann und so in der Art. Also das war natürlich auch ein spannendes Erlebnis, aber ich denke mir dann auch so, ja, okay, also ist deren Welt und vielleicht könnte ich es ja, aber will es halt einfach nicht. Und ja, das muss man auch nicht ausdiskutieren.
Also ich finde, Nadja und ich sind den kompletten Mainmal mit dem Fahrrad gefahren. Und hatten ein Zelt dabei, logischerweise. Achso, das habe ich nicht vergessen, eine Fahrradtour gemacht. Sind losgefahren in Bamberg oder Bayreuth, weiß ich nicht mehr, schon zu lange her. Und stehen in Dinkelsbühl, vergesse ich nie in meinem Leben, auf dem Campingplatz, bauen unser Zelt neben einem großen Wohnmobil, glaube ich, auf. Und wir waren beide zu dem Zeitpunkt gestandene Banker und ich glaube, hatten auch noch keine Kilde, also Geld war noch ein bisschen flüssiger. Und dieser Mann kommt aus dem Wohnwagen raus oder Wohnmobil und sagt zu mir, naja, wenn Sie dann mal älter sind, können Sie sich auch einen Wohnwagen leisten. Das ist genau deine Geschichte.
Da kann man ja irgendwie auch sagen, ist wie bei der Börse die Aktie oder es geht immer der Trend nach oben. Ne? Also man bewegt sich immer, wie du es vorhin ja auch so beschrieben hast, ne? Man entwickelt sich weiter, man steigt vielleicht mit einem Kastenwagen ein oder sowas und irgendwann entwickelt man sich weiter, aber man vergisst immer den Weg wieder zurückzudenken. Ne? Ja. So, oh, jetzt fahre ich ein Morello. Ja, und du kannst dir mit deinem Dachzelt gar kein Morello leisten. Ne? Vielleicht schaffst du das ja irgendwann. Aber die haben vielleicht selbst damit angefangen, die meisten. Ne? Und das vergisst man halt immer, dass der Trend ja auch wieder zurückgehen kann tatsächlich oder bergab gehen kann.
Aber wirklich, ist es ein Ziel? Ist es das Ziel, Morello zum Schluss zu fahren? Also für mich nicht.
Nee, genau das wollte ich damit auch nicht sagen. Ne? Aber man irgendwie gefühlt ist das in unserer Gesellschaft oft so, dass es irgendwie in die Richtung geht. Es muss größer, schöner, besser werden.
Schneller, höher, weiter.
Aber man vergisst halt, dass man ja auch glücklich sein kann mit ganz wenig.
Ja, nicht nur das, sondern wie ich schon sagte, jeder hat ja ein eigenes Ziel. Und sei es nur das Ziel, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann sollte es eigentlich nicht weitergehen müssen. Mhm. Unsere Gesellschaft bringt das ja zur Perfektion mittlerweile. Jetzt kommen wir wieder mal zu meinem Job. Was mich am meisten irritiert an unserer ganzen Kultur, ist dieser Irrsinn Wirtschaftswachstumssteigerung. Ich muss nächstes Jahr das Bruttoinlandsprodukt steigern. Wie hoch ist denn die Steigerung des BIPs in 2 Jahren? Das planen wir heute schon. Und. Wenn man sich mal vor Augen führt, was das eigentlich heißt, das hat jeder, der ein bisschen Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft mal gelernt hat, hat es mal gelernt. Also so Schulungsfragen. Was ist das BIP? Ja, Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Dienstleistungen und bla bla bla. Aber was heißt das denn? Das bedeutet, alles, was Deutschland, was wir Deutschen, bleiben wir mal nur in Deutschland, dieses Jahr erwirtschaften oder produzieren, auch diesen Content, den wir jetzt machen, ist eine Wirtschaftsleistung. Also wenn man das tatsächlich messen könnte, aber wir gehen mal davon aus, wir können das tatsächlich messen, will da jetzt gar keine Kritik hinten dran stellen, die soll nächstes Jahr gesteigert werden. Das heißt im Umkehrschluss, ich habe jetzt 8 Stunden gearbeitet, ich habe 10 Stunden gearbeitet, ich habe sogar 12 Stunden gearbeitet, vielleicht jeden Tag, und habe geklotzt, geschafft, geschuftet, darf dann noch, keine Ahnung, 30 Tage Urlaub machen im Jahr und. Und nächstes Jahr soll ich 2% mehr leisten, weil wir wollen ja Wirtschaftssteigerung. Und das Jahr drauf wieder 2% und wieder 2%, das sind nach 5 Jahren 10% mehr. Das heißt, ich bin heute schon am Limit, und in 5 Jahren soll ich 10% da draufgepackt haben? Bitteschön, was ist das denn? Was soll das? Warum muss ich das dann überhaupt steigern? Ja, also diese Anforderung an uns selbst, wir müssen das steigern. Wir müssen die Ziele von letztem Jahr müssen wir toppen. Wir müssen das Ergebnis toppen. Wir müssen besser sein. Warum eigentlich? Was hat uns oder was bewegt uns dazu eigentlich, Wir müssen besser sein als die Franzosen, besser sein als Italien und die Amis, die müssen wir alle mal schlagen. Und China ist uns im Nacken und wir müssen besser sein, damit die Chinesen uns nicht einholen. Warum eigentlich? Warum, bitteschön, dürfen die uns eigentlich nicht einholen?
Ja, aber das merkt man ja auch bei uns in der Gesellschaft, ne? Gefühlt immer mehr in dem Burnout und so. Und das ist ja genau das, was über die letzten Jahre, ne? Industrialisierung, immer wurde alles schneller, immer mehr, immer mehr. Und genau das passiert. Und das macht es vielleicht auch gerade aus, dass so viele vielleicht auch wieder zum Camping gehen, ne? Auf eine Art, weil sie natürlich irgendwie ein bisschen Ruhe wieder in sich bringen wollen, weil dieses Hin- und Her-Gechatte, was wir ganz am Anfang hatten, wir waren schon überall in der Welt, wir haben alles schon gesehen. Und vielleicht ist es jetzt genau an dem Zeit, wo man auch wieder ein bisschen runterfahren kann, ne? Wo man ein bisschen wieder zu sich kommt, ein bisschen mehr Natur, ein bisschen entspannt sein kann.
Nein.
Nein?
Nein. Mhm. Jetzt interessiere ich mich natürlich auch ein bisschen für Historie und natürlich auch Wirtschaftshistorie. Mhm. Ist auch immer ein ganz spannendes Umfeld. Und wir glauben ja auch, dass wir an der Spitze des Eisbergs stehen. Ne? Ist ja klar. Also so schlimm wie uns ging es ja eigentlich noch nie jemand. Also so getrieben wie wir sind, das hat noch nie jemand erlebt. Noch nie. Also so schlimm, Burnout. Es gab noch nie so viel Burnout wie momentan. Das stimmt alles nicht. Lasst euch da nichts einreden. Mhm. Es gibt Berichte um 1905. Wenn du die liest, Tagebucheinträge, dann könntest du das adaptieren in die Frankfurter Bankenszene von heute. Wo du sagst, oh ja, klar, die muss bei der, ich nenne keinen Namen, XY-Bank sein, arme Sau, ja, oh Gott, ja, das weiß man ja, ja, Großraumbüro und so weiter. Nee, wir reden über Menschen und ihr Lebensgefühl vor über 100 Jahren. Und es geht sogar noch weiter zurück. 1850 habe ich einen Bericht gelesen. Selbe Geschichte, klar, da ging es dann um Weber. Ja, also man muss natürlich die Branche dann auch dementsprechend sehen. War auch so ein Trend. Es geht noch weiter zurück. 16., 17. Jahrhundert, muss man überlegen, da haben die ja noch auf den Bäumen quasi gelebt. Oder auf dem Dach von der Kutsche. Nein, Spaß beiseite. Da gab es Menschen, die haben unter Tage gearbeitet, in einer Art und Weise, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und das gehst du jetzt mal bitte noch 1000 Jahre zurück, da war das auch schon so. Also wir glauben immer, wir sind an der Spitze der Ausbeutung. Dabei gibt es diese Dinge immer wieder oder gab es schon immer wieder. Und zwar auch, wie gesagt, vor 100, vor 500 und auch sogar schon vor 1000 Jahren. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie Menschen damals Hochkulturen schon gebaut haben, von denen wir heute gar nicht mehr wissen. Also ich komme ja hier aus der Nähe von Frankfurt und es gibt die Keltenwelt, vielleicht Sie die schon mal gesehen habt oder gehört habt. Mhm. Da haben wir so einen Keltenfürst mit so Ohren ausgegraben und wir haben das dann in Terra X gesehen. Wow, toll. Geguckt, oh scheiße, das ist 40 Kilometer von uns entfernt, müssen wir mal hin. Sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren und dann erzählte uns dieser Mann, dass damals, also vor 2000 Jahren, wohl 70.000 Leute in der Umgebung lebten. Da leben heute noch nicht so viele. Ja. Also wir denken immer, wir sind ganz weit oben. Im Übrigen, wir in Deutschland ja eh weiter als irgendwo anders in der Welt. Ja. Guck dir mal Google Maps an, guck dir mal Großstädte an. Das ist lächerlich, was wir hier alles haben. Ja, da gehst du mal nur mit Google Maps, ihr braucht nicht mehr reisen, braucht kein CO2 ausstoßen. Guckt euch mal Großstädte in China an, in Taiwan, Wahnsinn. Ja. Also nein, das war vor 100 Jahren, das wollte ich eben gerade noch sagen, als die Leitung weg war, gab es diese Bewegung der Faltbootfahrer. Schon mal gehört?
Nee.
Faltboote? Ich kenne diese Klepperboote, die man so zusammensteckt, so diese blauen. In der DDR waren es dann die Puchboote. Die sind schon über 100 Jahre alt, die Dinger. Und damit wurden die ganzen Wildwasserflüsse erkämpft, muss man schon sagen. Und diese Menschen hatten eine Bewegung, wie heute unsere Campingbewegung. Die sind die ganzen Flüsse runtergeschippert und haben dort mit ihren einfachsten Mitteln gezeltet. Das war so eine Bewegung wie heute. Mhm. Ja, das gab es im Endeffekt alles schon mal. Da ist man am Wochenende, freitags ist man losgefahren mit dem Zug, hatte sein Faltboot dabei und seinen Rucksack und Sonntagabend ist man wieder heimgefahren. Klar, man hatte kein Auto gehabt, logisch. Aber diese Entwicklungen, die gab es immer wieder. Oder gab es schon. Hm.
Spannend. Du hast jetzt gerade eben auch nochmal viel über Arbeiten gesprochen in verschiedenen Epochen. Lass uns da nochmal einfach den Bogen nochmal schließen, weil das interessiert uns jetzt natürlich noch Camper Nomads ganz besonders, wo es ja bei uns ums Leben und Arbeiten unterwegs geht. Hast du so eine Idee, wenn wir jetzt von Trends und Prognosen sprechen, wo es mit diesem Thema Leben und Arbeiten unterwegs in den nächsten Jahren hingehen kann?
Ja, also ich glaube, der größte Gewinn, den wir zurzeit hatten, ist Corona. Ist mal ehrlich. Ich bin ja jetzt so ein 9-to-5-Banker, also gut, okay, ich fange morgens um 7:45 an, aber ist egal. Jeder hat vorher gesagt, nee, das geht nicht. In meinem Job, also ich bin Eigenhändler, beim Eigenhandel ist es sogar noch so, dass es Beschränkungen gibt. Ich darf zum Beispiel nur handeln, wirklich echt handeln in den Geschäftsräumen meiner Bank. Ich muss also da sein. Und jetzt im Rahmen von Corona ist das plötzlich aufgehoben. Einmal geht's. Erstaunlich. Ja, gut, man hatte Angst gehabt, dass da einer kommt wie Leasen, der dann die Bank in Ruin treibt. Aber das hat ja nichts damit zu tun gehabt, ob ich zu Hause arbeite oder in der Bank. Das ist doch völlig wurscht. Kollege von mir, der im Kreditbereich arbeitet, der sagt, seine komplette Truppe arbeitet von zu Hause und die hat dieselben Zahlen wie letztes Jahr schon erreicht. Also es gibt keinen Unterschied, ob die zu Hause sind oder in der Bank arbeiten. Und was ich noch viel spannender fand, war, plötzlich verbrauchen wir kein Papier mehr. Was wir Jahre, Jahrzehnte lang jetzt schon probiert haben. Das papierlose Büro. Hör mir auf, wie viele Aktionen wir schon gefahren haben zum papierlosen Büro. Und nur für meine Verbandsprüfer muss ich so ein Packen Papier ausdrucken, damit die das nachher abhaken können. Plötzlich geht das. Plötzlich geht papierloses Büro. Ich habe seit 3 Monaten nicht einen einzigen Ausdruck gemacht. Plötzlich geht das. Also Corona zeigt uns, was möglich ist. Und ich behaupte, es zeigt auch, also zumindest in meiner Branche, wir können völlig autark von zu Hause arbeiten und es funktioniert. Und das ist ein Riesengewinn, sowohl für mich als auch für meinen Arbeitgeber, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube nicht, dass die Wirtschaftsleistung nachher darunter steht. Also ich bin genauso produktiv wie vorher auch. Ich bin sogar meines Erachtens produktiver. Und
Das wäre meine Frage gewesen.
Das ist die große, ja, ich habe nicht so viele Leute, mit denen ich schwätzen kann, auf dem Flur, ne, mal beim Drucker noch einen Kaffee geholt und so, das fällt ja alles weg. Mir hat gestern einer, der, darf ich das sagen, der ist bei der Deutschen Bank, auch ein Blogger, der hat gesagt, ja, der Raucher, der sonst 6-mal am Tag aus seiner Gruppe runtergeht und eine durchzieht, der macht das jetzt zu Hause während der Arbeit, der fällt in diesen Minuten nicht aus. Ja, der raucht und arbeitet. Das geht ja zu Hause. Also solche Dinge. Also es ist wirklich so, und jetzt kommen wir zum Wohnmobil. Ich sitze ja jetzt seit 3 Monaten im Wohnmobil und arbeite. Und zwar 9-to-5. Nadja sagt schon, wie hältst du das eigentlich auf dieser Bank aus? Ja, muss ich mir in Zukunft irgendwas einfallen lassen. Aber es ist ein Modell für die Zukunft. Warum, bitteschön, soll ich denn in der Zukunft noch in mein Büro gehen? Ich habe ein wunderschönes Büro, groß, Glasfront, toll. Aber warum soll ich denn da noch hin? Ich kann doch hier viel besser arbeiten oder mindestens genauso gut und kann mir aber meinen Stellplatz aussuchen. Ja? Ja, großes Problem in Deutschland ist Internetverbindung. Hier habe ich bei mir zu Hause, Gott sei Dank, den WLAN bis in den Garten gelegt, klappt. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mein Reuters-Terminal oder mein Bloomberg rund um die Uhr laufen zu haben, irgendwo im Wald in Buxtehude. Ja? Oder in Ruhpolding, bleiben wir da unten wieder. Da müsste die Internetinfrastruktur erstmal noch ein bisschen besser werden. Ja. Ansonsten ist es für, ich sage jetzt mal nicht ihr, sondern uns als Campingnomaden wirklich ein Geschenk, was wir momentan haben. Denn wenn wir jetzt nicht die Zeichen der Zeit erkennen und die Möglichkeiten nutzen, die es ja bietet, dann weiß ich auch nicht. Also alles ist gemacht, alles ist bereitet. Wir müssen nur noch die Großkopferten überzeugen, dass wir das auch tun. Denn Arbeiten unterwegs geht hundertprozentig. Ey, das war ein Schlusswort, oder?
Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, sauber schön auf den Punkt gebracht. Also eigentlich hätte man es besser nicht machen können. Superschönes Schlusswort. Und ich bin sehr gespannt, wie das in der Zukunft dann weiter abgeht. Wenn man jetzt vorher noch das Gefühl gehabt hat, zumindest ging es mir so vor 4 Jahren, ist absoluter Vorreiter war, was unterwegs arbeiten angeht und zum einen auch in so einem kleinen Raum jetzt. Und das klappt ja tatsächlich für mich seit 4 Jahren gut. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber jetzt merkt man so, auf einmal klappt das alles in allen möglichen Bereichen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann für uns am Ende auswirkt. Übrigens muss ich noch ein Zitat von dir nochmal wiedergeben, weil ich das so geil fand. Nochmal rausheben hier. Du hattest gesagt vorhin, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann muss es ja nicht weitergehen müssen. Also, dass man einfach mal guckt, wo ist Ende Gelände? Wo ist Suffizienz ist, glaube ich, auch das dieses Thema. Wo ist genug? Wo brauche ich einfach nicht mehr und mit was komme ich gut klar? Und muss es dann immer noch mehr sein? Ich glaube, da an dem Punkt sind wir vielleicht jetzt auch mit dieser ganzen Thematik Corona auch an einem Punkt, wo man so sich viele darüber Gedanken machen und vielleicht auch die eine oder andere Veränderung für sich in Betracht ziehen.
Ja, ich habe immer noch die Motorsäge im Hintergrund, deswegen versuche ich mich da ein wenig stumm zu halten hier. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diesen Trend auch zu sehen. Und ich würde mir vielleicht wünschen, dass wir in, weiß nicht, einem Jahr, 2 Jahren oder sowas oder früher vielleicht nochmal ein Interview machen und das Ganze nochmal ein bisschen beleuchten, wie sich das entwickelt hat, weil du hast vorhin auch schon gesagt, Jürgen, dass so in 2 Jahren guckt man zurück, ne, und lacht darüber oder so. Mal schauen, wo es hingeht. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ja, möchte dir auf jeden Fall danken, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier Rede und Antwort zu stehen. Vor allen Dingen mal wirklich, mal diese Camperbranche, das Vanlife ein bisschen zu beleuchten auf eine ganz andere Sichtweise, weil ja, wir sind Camper Nomads, bei uns geht es um Business on Wheels und letztendlich hat ja die Wirtschaft alles ja doch auch mit damit zu tun und deine Schlussworte waren natürlich sehr passend zu unserem Thema. Von daher, vielen, vielen Dank.
Dann sage ich Tschüss, weil wir fahren jetzt los.
Oh, yes.
Okay, dann gute Reise, macht es gut und wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Wollen wir noch was loswerden oder sind wir durch? Es ist sehr lange geworden, die Folge. Ihr hört das, was wir jetzt loswerden wollten, beim nächsten Mal.
Genau, so ist das richtig.
In diesem Sinne. Danke, Jürgen.
Vielen Dank.
Jo, alles klar.
Mach's gut. Ciao.